Jung und unzensiert. Der Laber-Podcast über Gott und die Welt.
Mit Ole.
Und mit Noemi.
Alles klar.
Live im Radio. Wow. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Wow.
Da hola. Sind wir wieder.
Hola, chicas. Hola, chayas. Chico, chaya.
Chico, chayo.
Chico, chayo.
Chayo, chaya.
Chayoyos. So.
Chaver.
Chayas.
Cha, nein.
Cha, no, cha, doch.
Nein, Pascal, ich denke nicht.
Doch, ich denke, Ole, doch, denn wir sind jetzt wieder zurück.
Da sind wir wieder back.
Nach zwei Wochen. Ich glaube, zwei Wochen.
Ja, also... Eine Woche war Vorproduktion jetzt und jetzt sind wir wieder live. Also das letzte Mal live waren wir heute vor zwei Wochen. Ja, das kommt hin.
Das passt und heute so nämlich.
So.
Und heute sind wir back am Start live. Ich muss kurz mein Handy auch auf leise stellen, weil sonst sprudeln hier eventuell irgendwelche störenden Hintergrundgeräusche ein.
Bing.
Batzing, das wollen wir nicht. Ja, genau so nämlich besser nicht. Ich weiß noch, ganz kurze kleine Anekdote. Als ich mal hier noch meine Praktikumszeit hatte, sollte ich mal live, genau, das Lokalmagazin leiten, diese Sendung, die ja hier immer gemacht wird beim Radio. Und dann war die Person, die zuständig ist für die Sendung, war dabei, also Helga, die kennst du ja. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst, irgendwas falsch zu machen. Und an dem Tag hat sie so gesagt, ja, sie ist jetzt mal dabei und ich soll die ganze Technik machen. Und alles lief falsch, weil es falsch laufen konnte. Und ich wurde dreimal angerufen und habe es halt auch nicht hinbekommen, irgendwie mein Handy auf stumm zu schalten.
Nach dem ersten Mal nicht stumm schalten ist schon so ein Uff. Nach dem zweiten Mal immer noch nicht wirklich, stumm geschalten haben, ist so ein Doppeluff.
Sie stand so hinter mir und wirklich der Blick war göttlich. Also eigentlich für mich eher nicht. Aber naja, gut, anyways.
Anyways, that's how it is.
I'm traumatized von diesem Moment. Ja. Ich habe mein Handy seitdem immer auf stumm.
Ja, fair. Ist auch sinnvoller so. Ich habe heute Morgen auch Lokalmagazin gemacht.
Ja, du Dummbatz, hast du mir nichts gesagt, du kleiner Hurensohn.
Ich habe dir das beim letzten Mal gesagt, aber das ist schon zwei Wochen her.
Ja, das ist für mich zu lange.
Aber ich habe heute, beim Lokalmagazin, habe ich heute gedacht, ich probiere mal ein bisschen rum. Ich habe gedacht, wenn gerade schon Sommerloch ist und keine Praktis gibt und ich das jetzt machen muss, dann kann ich mich auch mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe die News heute gefreestyled, mehr oder weniger. Also ich habe mir die Nachrichten nicht vorgeschrieben, sondern ich habe mir Artikel rausgesucht und den stichwortartig zusammengefasst und das dann quasi on the go aus den Stichworten wiedergegeben, anstatt mir das vorzuschreiben und abzulesen. Das hat irgendwie viel Spaß gemacht, weil es so, also zum einen war es so ein bisschen eine Challenge und eine Übung irgendwie auch, das so hinzukriegen. Und andererseits finde ich, klang es, glaube ich, hoffentlich ganz gut und nicht ganz so statisch, wie wenn man dann so einen Text vorschreibt und abliest.
Ja, aber das ist cool. Ich habe das nämlich auch mal versucht, das weiß ich noch, beim Lokalmagazin.
Mhm.
Hat dann aber nicht funktioniert, dann habe ich doch immer diese Texte mit ChatGPT geschrieben. Grüße an ChatGPT.
Grüße gehen raus. Ja. Und ich habe heute, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie eine Playlist zu machen oder verschiedene Songs zu spielen, habe ich gedacht, ich spiele einfach ein Album. Und habe heute, deswegen ist da noch Toto offen. Weil heute früh gab es bei mir einfach eine Stunde lang Toto im Radio und das war geil. Der Hammer, Alter. Toto, so toll.
Was machen die nochmal für Musik? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Also einen Song von Toto kennst du garantiert und zwar ist das Afrika. Kennst du?
Dieses
Mr. Rains down in Africa.
Ah ja, okay, klar.
Das ist Afrika. Das Lied von Toto, das jeder kennt.
Ja, okay,
weil das halt
okay, ich erinnere mich.
Super bekannt ist. Dann kennt man vielleicht noch Hold the Line oder sowas oder Rosanna, aber...
Dieses
Rosanna, Rosanna.
Ach so, ja, doch. Okay,
ja, und so die meisten anderen Lieder von Toto kennen die Leute eigentlich alle gar nicht. Das ist aber super schade, weil Toto absolut großartige Musik macht und wirklich durch die Bank. Es gibt kaum einen Song von Toto, wo ich nicht sagen würde, das ist ein super Banger. Der macht mir immer gute Laune und vor allem die Alben sind halt einfach so super gut. Und deswegen habe ich heute früh einfach alle Leute, die Wüste Welle gehört haben, dazu genötigt, mit mir Toto zu hören. Aber ich denke, das ist bestimmt gar nicht schlecht gewesen.
Nee,
das hat sich gut angefühlt.
Also die zwei Songs, die du gerade gesagt hast, Rosanna und diesen anderen, diesen
Afrika.
Genau, die sind einfach sehr geil.
Super, aber
die
iconic
anderen,
auch.
Voll, die anderen stehen hier gerade vor uns. Hier, Make Believe, I Won't Hold You, bla bla bla, kenne ich alles nicht.
Ah, das also, ist schade.
Ja, eigentlich schade.
Das ist wirklich schade.
Aber nachher haben wir nochmal einen Song drin von denen.
Ja, dann würde ich aber meinen Song gerne umändern, weil eigentlich wollte ich ja Rosanna spielen, aber dann würde ich gerne von Africa machen. Hold the Line.
Ja, dann machen wir die
machen. Aber das kriegen wir nachher hin. Machen wir einfach deinen Song zuerst und dann meinen Song als zweites, dann haben wir da genug Zeit dafür.
Ich habe heute nämlich Sixten dabei. Wir haben nämlich, jetzt waren wir, also das habe ich gerade dem Ole schon erzählt, jetzt aber nochmal für die da draußen. Wir waren auf einem Festival am Wochenende, auf dem AMS-Festival und auf dem Weg zurück waren wir alle sehr noch so, weißt du, eigentlich sind alle schon super müde, weil man halt die ganze Zeit um 6 ins Bett gegangen ist. Die anderen hatten sogar gar nichts geschlafen.
Ich glaube, man nennt sowas umgangssprachlich auch verklatscht.
Genau, richtig, wir waren sehr verklatscht. Dann waren wir noch so bei McDonald's vorbeigefahren, haben uns erstmal ein bisschen geiles Essen gegönnt. Und dann haben wir ganz laut in, ist es ein Van? Oh, nein, das ist so ein riesiger, so ein fettes Auto von
Sprinter oder so ein großer Bus, 9 Sitze?
Ja, so ein richtig fetter Bus, aber hinten ausgebaut. Und der hat so eine geile Anlage drin gehabt. Und dann haben wir da ganz laut Sixten im Bonzimmer gehört. Das war wirklich ein Vibe.
SXTN, das beste Team.
Ja, wirklich. Es ist geil. Ich würde die auch so gerne mal live sehen.
Ich habe die live gesehen und ich bin richtig traurig. Also das ist so eine Sache. Bei Sixten ist, glaube ich, eine der Musikgruppen, bei denen ich wirklich sehr, sehr, sehr traurig bin, dass sie sich aufgelöst haben.
Das ist auch traurig.
Weil, also ich finde, dass Juju und Nura, die machen ja beide noch Musik, unabhängig voneinander inzwischen. Und ich finde die beide einzeln nicht so gut, wie Sixten damals war, zusammen. Ja. Und die waren ja auch gar nicht so lange zusammen. Also die haben, glaube ich, 2 Alben gemacht oder sowas. Oder 2,5, 3 Alben vielleicht, wenn es hochkommt. Und dann haben sie sich irgendwie zerbieft. Aber das, was sie gemacht haben, war absolut großartig. Das war ein total frischer Wind irgendwie auch mal, weil das so die ersten Frauen waren, die auch so gehart in dieser Assi-Rap-Szene mal richtig mitgemischt haben, glaube ich.
Die
haben
richtig die da so einfach in die Fresse, jetzt gibt's Hackmack-Musik.
Ja, genau. Ja. Und das, also
ja, das stimmt.
Das gab es bestimmt vorher auch schon, aber ich glaube noch nicht so sehr Mainstream angekommen wie Sixten. Und deswegen glaube ich, dass Sixten da auch eine große, große Vorreiterrolle war für jetzt eben solche Acts, die jetzt dann heute da aufkommen, jetzt inzwischen, wie jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was da so alles. Ich bin im Rap-Game auch gar nicht mehr drin, so Bad Moms J oder sowas ist, glaube ich, gerade ganz groß. Domiziana ist nicht schlecht. Aber ich glaube auch, dass so Icky Mel oder sowas oder eine Shoki nicht so einen Erfolg hätten, wenn Sixten nicht so stark gewesen wäre damals.
Stimmt. Und es gibt auch sehr wenig gute, also nicht gute, das will ich zurückziehen, aber es gibt wenig bekannte Rapperinnen. Also so richtig krass bekannte. Mhm. Da gibt es einfach viel mehr bei Typen. Das ist eigentlich auch schade.
Ja, voll. Das ist, also da hat Edgar Wasser einen lustigen Song witzigerweise drüber gemacht
zu dem
Thema über Frauen-Rap, basically. Ja. Der ist sehr derb, aber auch vor allem ironisch gemeint, was im Song aber nicht ganz erkenntlich wird. Deswegen ist es ein bisschen krasser Song. Bad Boy heißt der. Da geht es am Ende auch drum, da kommt ein Ausschnitt aus einem Interview. Ich weiß gar nicht, mit wem dieses Interview ist, ob das sogar vis-à-vis gewesen sein könnte. Auf jeden Fall geht es dann auch darum, was die Leute denn denken, warum es nicht so viele Frauen im Rap gibt. Und dann sagt die eben auch, weil man, also für Rap braucht man irgendwie eine gewisse Wut auch irgendwie oder eine gewisse negative Emotion irgendwie ein bisschen. Und das wird einfach systematisch Frauen abgesprochen, dass sie das haben. Total, weil das einfach im patriarchalen System der Frau abgesprochen wird. Die Frau ist nicht wütend oder sie darf nicht wütend sein, sie hat nicht wütend zu sein. Und deswegen hat die sich gar nicht so zu zeigen, wie jetzt die Männer, die da diesen Rap machen. So. Und das ist einfach ein systematisches, strukturelles Ding auch gewesen. Und deswegen sage ich nochmal, Sixten haben das so durchbrochen damals und die gingen so hart in die Fresse und so mit Anlauf, dass es da wirklich sehr, sehr schade ist. Ich bin riesen Trailer Park-Fan gewesen und auch Alligator-Fan, du weißt, aber bei denen bin ich ganz froh, dass sie sich getrennt haben, bevor da noch großartig Scheiße rauskommt. Aber ich glaube bei Sixten hätte uns vielleicht noch viel Gutes erwartet, wenn die sich ein bisschen weniger gebieft hätten, wenn die sich weniger gehasst hätten. Aber ist auch okay. Ist ja ihre Entscheidung. Ich möchte das gar nicht kritisieren, ich finde es nur schade.
Ja, wir hatten da aber letztens mal drüber geredet, genau darüber, es fällt mir gerade wieder ein, dass Frauen immer die Wut dann abgesprochen wird und man sagt, ja, ey, Frauen können ja eh nicht rappen, weil wo ist da die Wut und wo ist da dieses Aggressive? Aber das ist halt ja strukturell irgendwie so.
Das ist halt Quatsch.
Ich meine, das ist halt eine Lüge. Ich meine, allein dadurch, dass, okay, biologisch gesehen, natürlich Männer haben Testosteron und Testosteron macht öfter mal auch wütend, aber das ist halt Bullshit. Also wir Frauen sind ja genauso wütend.
Ja, voll.
Können genauso wütend sein und das ist halt
spricht halt dem anderen Geschlecht völlig die emotionale Reichweite ab irgendwo in dem Moment.
Ja, total. Ich meine, also ich gehe jetzt auch mal ganz kurz, ich muss gerade mal in mich gehen und zwar überlege ich gerade, weil ich bin ja, eine Frau und ob mir das...
Bist du wütend?
Hast du Gefühle, by the way, oder bist du immer happy? Nein, tatsächlich schon mal. Spoiler alert, nein, ich bin nicht immer glücklich. Aber ich überlege gerade, ob mir in meiner Kindheit oft gesagt wurde, sei nicht wütend oder dass solche Sprüche kamen.
Überleg mal runter, mal das dir. Gehört sich nicht.
Ja, genau, aber überlegen wir mal beide, war das bei uns so als in unserer Kindheit? Weil ich überlege gerade und ich erinnere mich tatsächlich... Nicht so sehr, dass das mir gesagt wurde, aber meine Eltern waren da auch, glaube ich, also reflektiert. Ich durfte immer sehr viel sein, wie ich will und sagen, was ich denke.
Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, dass man das gesagt bekommt, sondern vielmehr darum, dass man das vorgelebt bekommt oder irgendwie aus dem Verhalten anderer irgendwie schlussfolgert, weißt
auch,
du?
Ja,
also wenn man sich die stereotypische Darstellung von Frauen, also wenn ich jetzt überlege, damals, als ich aufgewachsen bin oder sowas, habe ich, keine Ahnung, was man halt so im Fernsehen gesehen hat, irgendwelche Sendungen, ob das jetzt, keine Ahnung, How I Met Your Mother ist oder sonst irgendwas, aber es wird natürlich immer, es werden in so Sachen natürlich immer Geschlechterbilder gezeichnet.
Ja klar, und unterbewusst nimmst du das alles auf, das ist klar. Aber ich habe trotzdem gerade überlegt, wurde das mir mal direkt ins Gesicht gesagt und ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, in meiner Phase, wo ich so 13, 14, 15 war, war ich sehr viel, sehr wütend. Mhm. Also ich meine, klar, ich schiebe das jetzt mal auf die Pubertät, aber auch auf meine Lebensumstände und ich war da wirklich durchgehend wirklich total frustriert und sauer oft.
Mhm.
Und wenn ich dann so richtig ausgeflippt bin mal zu Hause, habe ich schon oft auch den Spruch bekommen, sei nicht wie dein Vater. Ding Dong, ne? Das ist natürlich auch wieder so ein subtiles Ding. Papa ist immer sauer, dann und das stimmt. Und meine Mutter, so wie in den meisten Familien, war dann immer so der Ausgleich. Der Ausgleich, dass diese Familie.
Die Vernunft, die Besonnenheit, bisschen die Ruhe wieder reinbringen.
Und sie musste alles ausbügeln, hatte ich immer das Gefühl, an diesen Ausschwenkern, die die anderen Familienmitglieder mitgebracht haben in der Stimmung. Und das finde ich immer sehr schade, auch der Punkt. Also wir wechseln gerade voll den roten Faden, zack, zack, aber jetzt
ist
gerade voll so.
Das ist noch nichts Neues in dem Podcast.
Das ist nichts Neues, das ist voll in Ordnung. Es geht von sauren, von wütenden Rapperinnen jetzt zu wütenden Familienmitgliedern. Aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, und das sehe ich auch sehr, sehr oft bei anderen Familien und sag mal gerade, ich habe das bei dir auch so war, dass Mütter ganz oft diese Rolle haben, dass sie wirklich alle Emotionen ausgleichen müssen und auch gerade oft den wütenden Vaterpart so runterbringen müssen. Dass das oft so die Rolle der Frau ist. Und das finde ich sehr, sehr traurig, denn eigentlich sollte niemand dafür zuständig sein, immer alles ausgleichen zu müssen.
Nee, absolut, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie sehr das bei uns zu Hause so war, weil ich auch zugeben muss, dass ich mich sehr wenig an die Zeit erinnern kann, als mein Vater noch bei uns gelebt hat. Also das ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als meine Eltern sich getrennt haben. Also ich war, glaube ich, schon älter als 10, aber nicht viel. Und ich glaube, ich habe viel, viel vor der Zeit, in der unser Vater auch noch bei uns gewohnt hat, so auch aktiv irgendwie verdrängt, glaube ich. Das heißt, ich kann gar nicht so genau sagen, wie das ist, aber ich weiß, dass mein Vater auf jeden Fall schon auch... sag ich mal, Probleme mit seinem Gemüt hatte auf jeden Fall.
Ja, wie so oft, gell, dass Männer das dann nicht so ganz unter Kontrolle haben. Ja. Oder denken, denn das ist meine Theorie eher, dass sie denken, dass es halt, dass man das bringen kann.
Ja, genau.
Als gerade der Part
das ist
des
groß,
Vaters.
Das ist halt männlich, ne?
Ja,
das ist halt männlich sein.
Aber mich würde es mal wirklich total...
Völliger Quatsch.
Ja, das ist super Quatsch. Mich würde es aber mal so aus biologischer Sicht extrem interessieren, wie das denn eigentlich ist. Gerade das mit dem Testosteron, welchen Einfluss das denn wirklich auf Menschen hat. Und wie viel da eigentlich auch einfach nur die Erziehung und dein Umfeld mit zu tun hat.
Gute
denn
Frage.
Meine Theorie ist, also ich weiß, ich meine, ich kenne mich mit Hormonen viel aus, weil du weißt ja, ich habe so einen Gendefekt und da nimmt man sehr viele Hormone extra. Und daher kann ich selber von mir sagen, Hormone haben einen riesigen Einfluss auf das Gemüt, das kann ich sagen. Und ich weiß auch immer, also ich kenne mich da wirklich gut aus, aber ich kann mir auch trotzdem sehr, sehr gut vorstellen, dass das halt auch einfach ein bisschen Bullshit ist. Also, denn ich würde halt gerne mal wissen, wirklich, wie groß ist denn die Auswirkung von Hormonen auf ein Gemüt? Zum Beispiel, wenn jetzt...
Ich glaube, das kommt auch auf die Hormone das Gemüt an, so ein bisschen.
Richtig, aber zum Beispiel stell dir mal vor, ich würde jetzt männliche Geschlechtshormone nehmen. Testosteron würde ich mir jetzt spritzen. Ich meine, Transgender-Personen, die haben das ja auch so. Die haben weibliche Geschlechtshormone, dann kriegen sie einen Hormonblocker und dann kriegen sie, keine Ahnung, ab wenn sie 17 sind, männliche Geschlechtshormone. Und die zum Beispiel könnten ja eigentlich auch berichten, wie sich das anfühlt, wie sich das Gemüt verändert. Das wäre zum Beispiel mal sehr spannend, mit jemandem darüber zu sprechen. Da würde ich mal gerne wissen, ob man dann aktiv wirklich mehr Wut verspürt. Ja. Und ob das, also wie das ist.
Ist tatsächlich eine interessante, spannende Frage. Falls von euch da draußen irgendjemand weiß, wie das so ist oder Infos hat oder weiß, ob man das rausfinden kann, dann schreibt uns das doch gerne als DM oder man kann neuerdings bei Spotify auch Kommentare unter einzelnen Episoden schreiben. Könnt uns da gerne einen Kommentar dalassen auch oder sowas. Würde mich auch interessieren auf jeden Fall.
Mich würde es auch ehrlich mal total interessieren, mit jemand, der selber vielleicht transgender ist, ein Gespräch zu haben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen, denn das ist super interessant, auch gerade, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel dann andere Hormone eben mehr bekommt und wie der Wechsel auch ist. Denn, ja, ich meine, Hormone machen einfach super viel mit einem. Und wenn man, gerade spannend, wenn man erstmal zum Beispiel weibliche Hormone genommen hat oder bekommen, also produziert hat und dann männliche Hormone nimmt, das, der Wechsel oder von erst männlich, dann weiblich, das ist wahrscheinlich auch krass, weil du spürst es dann ja aktiv, den Unterschied.
Ja.
Ja.
Spannende Geschichte.
Das wäre super spannend. Ja.
Müssen wir mal ausprobieren.
Also Ole, bist du bereit?
Selbstversuch, das Jung- und Unzensiert-Experiment.
Oh yeah. Also das ist ja crazy. Ja, tatsächlich. Können dir mal ein bisschen die Pille verschreiben. Nee, wobei die Pille... ich meine, das sind halt auch Hormone, aber lassen wir mal besser. Also das machen wir mal lieber nur unter ärztlicher Aufsicht. Kenne ich mir leider nicht, habe ich nicht die Expertise zu, auch wenn ich mich mit Hormonen auskenne, aber so dann jetzt auch nicht.
Nein, ist aber auch okay.
Das ist in Ordnung.
Überlassen wir den Experten.
Genau, ich denke, das überlassen wir dann den Menschen, die das studiert haben.
Und wir berufen uns auf unsere Kernkompetenzen.
Und zwar sprechen.
Und zwar labern.
Labern, so nämlich. Aber voll spannendes Thema. Wir haben heute übrigens auch noch ein zweites sehr spannendes Thema. Und zwar geht es heute, das fiel mir nämlich gestern ein, dass wir das mal machen könnten. Mir fiel ein, eine Freundin von mir, ich nenne hier jetzt keine Namen, aber die Freundin wird schon selber wissen, wer hier gemeint ist.
Wir nennen sie einfach mal Maria.
Maria hat nämlich crazy Angst vor Spinnen. Also Maria kann auch nicht so gut dann durch Türen durchgehen, wenn da eine Spinne drin sitzt. Und es gibt also einfach verrückte Phobien. Und ich weiß nicht genau, ob das eine Spinnenphobie ist, aber wahrscheinlich schon eine kleine Spinnenphobie. Und es gibt noch viel verrücktere Phobien, anstatt nur Angst vor Spinnen zu haben. Und ich habe mir jetzt ein Game überlegt. Und zwar, ich werde dir Namen sagen von den verrücktesten oder von auch den häufigsten Phobien. Und du wirst dann eben mal raten müssen, was das zu bedeuten hat. Aber als allererstes werden wir in dieses Thema einsteigen. Und zwar, ich muss mal einmal ganz kurz meinen Laptop zur Hand nehmen. Ich schleppe meinen Schlepptop. und zwar wirst du jetzt erstmal raten dürfen, was denn so die häufigsten Phobien sind, weil man kriegt ja auch immer mit, okay, und davor haben viele Menschen Angst, aber ob du die auch erraten
kannst. Also ich würde schätzen, dass eine der häufigsten Phobien, wenn wir gerade auch schon davon gesprochen haben, auf jeden Fall die Spinnenphobie oder Arachnophobie, glaube ich, ist, wenn ich mich mit dem Fachbegriff nicht irre.
Arachnophobie.
Ja, von Arachne.
Ja, das ist korrekt.
Juhu.
Piu, piu, piu.
Ja. Ansonsten würde ich bei den Top-Phobien auch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Fachbegriff ist, aber es gibt ja so diese Leute, die sich vor Keimen überall ekeln, also die so irgendwie Germophob heißt das, glaube ich, dann sind. Also die so Angst vor Bakterien, Keimen und Erregern und was weiß ich haben und deswegen keine Türklinken ohne Handschuhe anfassen oder sowas.
Funny Ding, ja, steht hier sogar auch, das wobei... Wir haben hier gerade eine kleine problematische Situation mit meinem...
Warte, darf ich ganz kurz einmal?
You can do. Denn hier soll man seinen Namen eingeben. Das wollen wir natürlich nicht. Hier Internetseite am Spacken. Ah ja, genau. Okay, also du sagst eine Angst vor Keimen.
Ja.
Das kann sein.
Ich glaube Germophobie müsste das heißen.
Das ist leider...
Germs.
Aber nicht dabei. Und
okay.
Aber ich
gehört nicht zu den häufigsten.
Tatsächlich nicht.
Was könnte denn sonst noch so eine häufige Phobie sein?
Denk mal drüber nach, Menschen, das ist sehr, sehr oft, also häufig verbreitet, Menschen, die nicht so gerne in enge Räume gehen.
Klaus.
Klaustrophobie,
das kennt man.
Das ist wirklich eine der Top 4 häufigsten Phobien.
Fair.
Die Klaustrophobie. Ich habe tatsächlich, wenn ich in Situationen bin, wo ich nicht rauskomme, zum Beispiel in MRTs.
Mhm. Aha, wenn du so in die Röhre geschoben wirst.
Ja, kriege ich Panikattacken.
Oh.
Das ist ganz crazy. Das hat bei mir begonnen mit, wann war das? So mit 12 oder so. Da habe ich immer wieder MRTs bekommen, aber auch schon mein Leben lang. Aber da hat es richtig angefangen, dass es dann gar nicht ging. Ich konnte nicht da liegen bleiben, wenn das so, wenn das so richtig eng wurde. Hast du das auch oder kommst du gut in engen Räumen zurecht?
Ich glaube, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Ja. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich jemals bisher schon mal irgendwie klaustrophobisch eine Panikattacke gekriegt hätte oder sowas oder auch so Angstzustände gekriegt hätte. Ich glaube, ich kann damit eigentlich ganz gut.
Okay, auch so in Aufzügen, wenn du mal angenommen stecken bleiben würdest, würdest du jetzt nicht durchdrehen.
Also ich bin bisher noch nie im Aufzug stecken geblieben, aber ich...
Dreimal ganz fest geklopft.
Aber ich denke, ich würde wahrscheinlich ruhig bleiben. Also, okay. Aber ja, ich bin auch einfach wenig zu stressen.
Ja, okay, das stimmt. Ole, das haben wir schon öfters, wer den Podcast verfolgt, gesagt, ist ein sehr stressfreies Gemüt. Was den Stress gerne meidet oder ihn halt auch einfach nicht...
Trotz Testosteron.
Er rastet sogar nicht jeden Tag aus. Also das
ich
ist also,
muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir nicht mal sagen, weil ich das letzte Mal ehrlich wütend war, weil ich eigentlich nicht wütend werde oder sauer oder sonst irgendwas.
Das ist eine spannende Frage, wann man denn zuletzt mal wütend war.
Ja.
Ich kann mich jetzt auch gerade nicht mehr.
Ich schätze irgendwann
erinnern.
In der Pubertät wahrscheinlich. In der Pubertät war ich noch nicht so stressresistent.
Ja,
da war ich auf jeden Fall auch laut und bockig.
Safe, aber ich glaube, danach wird es auch schon nochmal vorgekommen sein, dass du mal irgendwas richtig scheiße fandest.
Ja, schon, aber das heißt ja nicht, dass ich dann wütend drüber bin, nur weil irgendwas scheiße ist. Ich kann ja Dinge scheiße finden, ohne darüber wütend zu sein.
Bist du dann eher traurig?
Wenn dann wahrscheinlich eher traurig, ja.
Wenn dann traurig.
Ich wäre auch kein also ich bin nicht so der Aggressor, glaube ich. Also selbst wenn mir irgendjemand mit seiner Art irgendwie auf die Nerven gehen würde oder sowas, bevor ich den anschreien würde, würde ich mich, glaube ich, lieber aus der Situation rausziehen.
Mhm, okay.
Würde ich mich, glaube ich, eher entfernen, als dass ich die Person anschreien würde oder sowas.
Also eher vermeidend, anstatt dann so crazy konfrontierend.
Konfliktscheu.
Okay, weil ich bin tatsächlich, das wurde mir jetzt in letzter Zeit oft irgendwie sehr bewusst, dass ich sehr konfliktfreudig bin. Oder eben, also nicht, dass ich gerne Konflikte entstehen lasse, überhaupt nicht. Ich bin da sehr harmoniebedürftig und mir geht schnell auch was, dass mir das dann sehr aufs Gemüt haut, wenn irgendwie die Stimmung sehr schlecht ist. Aber ich meine nur, dass ich sehr Fan davon bin und das auch immer wieder anwende, direkt, wenn ich bemerke, da ist ein Konflikt, direkt reinzugehen, aber so direkt, dass dann viele Leute so einen richtigen Rückzieher machen, weil das denen viel zu direkt ist.
Okay, oh
und
Gott.
Das ist mir erst bewusst geworden. Ich dachte irgendwie, das ist vielleicht auch mehr oder weniger normal, als mir dann Leute oft gesagt haben, dass sie das so nicht gemacht hätten oder dass sie davor jetzt sehr Angst gehabt hätten. Und also es soll jetzt kein Weird Flex sein, aber das ist einfach ein Zeichen, dass ich wahrscheinlich da sehr gerne auch einfach das Problem bei der Wurzel packe und dann anstatt, weil, also ich meine, klar, ich verstehe auch den Gedanken, gerne mal so einen Rückzieher zu machen, aber ich glaube, effektiver manchmal ist es, wenn man das Problem bei der Wurzel nimmt.
Definitiv. Stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja.
Ich sage nicht, dass meine Methoden effektiv sind.
Aber ich kann nicht sagen, aber, aber manchmal, auch ein Ding, ist es ganz smart, wenn man sich überlegt, hat es jetzt überhaupt einen Sinn, da jetzt so nachzubohren oder richtig reinzugehen?
Ja.
Weil manchmal ist es auch voll in Ordnung, wenn man jemand sagt einem irgendwas und dann bist du so, ah ja, okay, dann müssen wir es auch gar nicht diskutieren, lassen wir so stehen, ich gehe aus der Situation. Das ist manchmal auch sehr berechtigt und smart.
Ja, voll.
Absolut. Aber okay.
Okay, zurück zu den Phobien.
Zurück zum eigentlichen Thema und zwar zurück zu unseren Phobien.
Yeah.
Genau. Wir hatten dann auch noch die Agoraphobie, das ist, rate mal, was ist das?
Agora. Ist Agora nicht so ein altes griechisches Gebäude, so ein Tempel?
Das könnte jetzt also mit dem Gebäude Agora was zu tun haben, aber eher vielleicht auch nicht. Vielleicht auch eher dem Platz vor dem Gebäude.
Also ist das Platzangst?
Das ist die Platzangst. Und zwar nicht die, man verwechselt es, wenn man sagt immer Platzangst, wenn jemand Angst vor engen Räumen hat. Platzangst ist einfach die Angst, über einen großen Platz drüber zu laufen.
Aha, also in dem Fall das quasi komplette Gegenteil von Klaustrophobie.
Genau. Die Agoraphobie wird auch als Platzangst oder Raumangst bezeichnet, was aber irreführend ist, da ja, da Betroffene nicht vorrangig Angst vor engen und kleinen Räumen haben, sondern vor großen öffentlichen Plätzen.
Okay.
Genau.
Aber dann nur vor dem Platz an sich oder auch, also dann eher so vor Menschenmengen oder sowas, weil das ist, geht ja meistens Hand in Hand.
Ja, ja, genau, das steht hier auch noch dabei. Die Personen mit der Agoraphobie fürchten, in schwierigen Situationen keine Flucht- oder Rückzugsmöglichkeiten zu haben. Das ist es eigentlich. Ich habe immer gedacht, das bedeutet Angst zu haben, in der Mitte vom Platz dann durchzulaufen. Aber sie haben einfach Angst, dass es dann keinen Rückzug gibt.
Ja, spannend. Dass es zu offen ist alles.
Ja,
irgendwie.
Genau. Ja. Im Kern der Agoraphobie besteht die Angst, die Kontrolle zu verlieren und sich auffällig zu benehmen und lächerlich zu machen. Befürchtungen sind zum Beispiel, ohnmächtig zu werden, zu erröten, Wasser lassen zu müssen oder unangenehm aufzufallen. Und das ist lustig, denn das hatte ich früher auch.
Das ist ja sehr lustig, dass du das auch hattest.
Das ist eigentlich gar nicht so lustig, aber tatsächlich fällt es mir gerade auf, wo ich das durchlese. Ich hatte eine Zeit, ich gehe damit auch ganz offen um, so, also gar kein Ding, aber das fällt mir jetzt gerade auf, dass es dann darunter auch fällt. Das wusste ich nämlich immer gar nicht. Ich hatte eine lange Zeit, in der hatte ich immer sehr arg Angst, in der Öffentlichkeit ohnmächtig zu werden.
Ach krass.
Und diese Angst.
Bist du jemals in der Öffentlichkeit ohnmächtig geworden? Oder wo kam diese Angst her?
Die Angst kam eigentlich von wo ganz anders. Und zwar, ich war, das weißt du ja auch, früher viel im Krankenhaus durch meine Krankheit. Und man hat immer viele Tests gemacht und das war auch in der Zeit, wo ich viel MRTs machen musste, pipapo. Und da war dann immer meine irrationale Angst beim Blutabnehmen zum Beispiel ohnmächtig zu werden. Und das ist dann auch zweimal passiert, dass ich dann halt ausgenockt bin. Und ab da hat sich dieser Gedanke, irgendwo in der Öffentlichkeit ohnmächtig zu werden, so tief in mich eingebohrt, dass ich dann, also das ist eine richtige, das war so richtig eine Panik vor mir. Also
krass,
von meiner inneren Panik. Und ich habe das aber, ich meine, klar, ich habe das in meiner Therapie immer durchgekaut, aber ich habe nie zum Beispiel den Namen dazu gehört.
Ja.
Das ist gerade das erste Mal, dass ich das lese, dass das Agoraphobie heißt.
Tja, krass. Obwohl Agoraphobie ja nicht zwingend die Angst davor ist, in der Öffentlichkeit bewusstlos zu werden.
Nee, aber du hast Angst, über den Platz zu gehen und die innere Angst davor, diese Kernangst davor ist eben nämlich aufzufallen, dass was passieren könnte, dass du eben ohnmächtig wirst, dass du irgendwas unangemäß machst. Und deshalb hatte ich auch viele Jahre sehr viel Probleme, mit vielen Menschen zum Beispiel auf einem Platz zu sein. Aber ich habe nie gewusst, dass das so heißt.
Hey, ja, again what learned, würde ich sagen.
Again what learned, voll. Okay, spannend. Okay, es ist gerade so ein bisschen so ein Flash-Moment, weil ich das wirklich nie wusste, wie das heißt. Und jetzt weiß ich, wie das heißt.
Krass.
Na gut, sorry für den kleinen Ausschwenker.
Nein,
naja,
gar nicht,
spannend.
Gar nicht. Ja, voll.
Weiter geht's mit der Klaustrophobie, das weißt du jetzt schon. Das
Klaus kenne ich schon. Ja.
Das ist die geschlossene. Und was glaubst du noch, gehört noch zu den häufigsten Ängsten eventuell von Menschen? Das hört man auch echt oft. Das hat nichts mit Phobie zu tun. Es hat soziale Phobie. Badabum.
Soziale Phobie.
Ja, soziale
das heißt
Phobie.
Angst vor sozialen Situationen, vor sozialen Gefügen, davor sich zu blamieren und irgendwie ausgelacht zu werden in dem Fall, oder?
Ja.
So ein bisschen?
Ja. Also soziale Phobie, das hört man ja auch, also das höre ich sehr oft so bei Leuten, dass sie auch sagen, ich habe schon ein bisschen sozial viele Ängste.
Social Anxiety.
Social Anxiety, das hört man eher öfter, aber ich glaube, die soziale Phobie ist einfach ein anderer Begriff dafür.
Ist halt deutsch.
Genau, richtig, korrekt. Also bei der sozialen Phobie, die auch soziale Angststörung genannt wird, haben die Betroffenen starke Angst, in sozialen Situationen im Mittelpunkt zu stehen und eben auch unangenehm aufzufallen. Oft ist die soziale Phobie Folge einer niedrigschwelligen Selbstbewusstseins und einer verringerten Selbstwirksamkeitserwartung. Also der inneren Überzeugung, Situationen nicht erfolgreich lösen zu können. Übergreifend steht die soziale Phobie für unterschiedliche Angstsituationen. Klassisch für eine soziale Phobie sind. Was glaubst du, sind die drei klassischen Situationen, wo jemand mit sozialer Angst richtig Herzrasen kriegt?
Am Telefon?
Ja, stimmt auch.
Ja? Beim in der Schule oder irgendwelchen Prüfungen oder sowas?
Vorträge.
Oder Vorträge. Keine Ahnung, beim Arzt vielleicht oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so eine Situation ist, wo die Leute, weil da muss man halt viel erzählen irgendwie und muss halt immer so alles sagen, was mit einem so nicht stimmt.
Ja, das stimmt. Also Angst im Mittelpunkt zu stehen, das wäre beim Arzt auf jeden Fall ziemlich der Punkt. Also die wirklichen Punkte sind, die Angst, eine Rede zu halten, ist auf Top 1. Das ist für die Menschen mit sozialer Angst richtig scheiße. Die Angst im Mittelpunkt zu stehen, also beim Arzt vielleicht. Angst auch vor Kritik, weil damit kann man ja auch nicht so gut umgehen, wenn man auch vielleicht nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat.
Kommt ja dann auch wieder bei dem Vortrag irgendwie dazu, ne? Also total, dass man irgendwie einen Vortrag hält, wenn man in der Schule einen Vortrag hält, geht danach immer einmal so und jetzt sag mal, wie fandst du gerade den Vortrag? Ja. Gib mal Feedback, sag mal, was fandst du gut, was fandst du schlecht?
Ja. Das konnte ich zum Beispiel in der Zeit, wo ich das so ganz arg hatte, auch mit diesen engen Räumen und so, Menschen in einem Raum sein, blablabla, Angst vorm ohnmächtig werden, konnte ich keine Vorträge halten.
Mhm.
Also ich habe dann wirklich gezielt, wenn die Aufgabe war, in der Schule Referate zu halten, habe ich einfach gesagt, nee, mach ich nicht.
Mach ich nicht. Okay, krass.
Ja, das war echt crazy. Und dann weiß ich noch, bei der Abschlussprüfung mussten wir natürlich auch Vorträge halten.
Mhm.
Und da saßen drei Lehrerinnen im Raum und ich hatte so Angst. Ich habe gedacht, ich kacke mich gleich ein oder ich pisse mich ein oder ich werde ohnmächtig, vielleicht auch alles gleichzeitig.
Oder alles.
Aber lief eigentlich voll gut und war alles gut und ich glaube, ich habe diese Angst tatsächlich jetzt wirklich gut überwunden.
Ja, voll gut. Bei mir ist das tatsächlich auch so, dass ich so eine gewisse Prüfungsangst einfach habe. Also gar nicht so sehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann das nicht oder ich habe Angst, mich zu blamieren oder sowas, aber ich habe das zum Beispiel bei meiner Führerscheinprüfung habe ich das ganz extrem gehabt. Ich bin in den Fahrstunden, bin ich super gefahren. Solange nur der Fahrlehrer mit im Auto saß, war gar kein Thema. Ich bin gefahren wie eine Eins. Fahrlehrer meldet mich zur Prüfung an. Sobald hinter mir jemand sitzt, der mir über die Schulter guckt und das anguckt, was ich mache, keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Ich habe nur Quatsch gemacht. Dreimal durch die praktische Fahrprüfung geflogen. Weil echt einfach diese Situation von wegen, da sitzt jemand hinter mir und guckt sich das an, einfach Stress verursacht hat, ohne Ende. Und ich habe das inzwischen, zumindest wenn es so um frei sprechen geht, habe ich das abgelegt, weil ich inzwischen mir dessen bewusst bin, dass ich das, glaube ich, einfach sehr gut kann und dass ich kein Problem damit habe, also auch ich habe ja Erste-Hilfe-Kurse gegeben, ich festgestellt habe, ich kann einfach inzwischen super gut vor großen Gruppen reden, ich kann irgendeinen Scheiß mir ausdenken im Zweifelsfall und sonst irgendwie überbrücken oder improvisieren oder sowas.
Ja, also Übung ist das Beste dabei.
Ja, sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit, hat mein Lehrer in der Schule immer gesagt.
Fake it until you make it, wirklich. Das sage ich immer so aus Spaß, aber eigentlich meine ich es total ernst. Wenn du einfach nur so tust, als hast du eine Ahnung, dann glaubst dir jeder.
Ja,
und dann,
es ist schon
dann
so.
Kannst du es auch sehr gut überspielen.
Und dann probierst du das einfach so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, die dir wieder besser taugt oder wo du dich wieder besser auskennst und sowas. Und deswegen, das habe ich so vor Gruppensprechen abgelegt, aber ich habe das nach wie vor jetzt auch, als wir Prüfungsphase hatten jetzt. Ich habe zwar nur eine Prüfung geschrieben, aber sobald ich den Stift in der Hand habe und das Blatt umgedreht habe, habe ich gemerkt, dass mein Puls mindestens um 30, 40 hochgegangen ist. Und das, obwohl ich eigentlich gut vorbereitet war und so. Ich habe meine Antworten gewusst und ich denke, ich habe noch kein Ergebnis, aber ich denke, es wird wahrscheinlich schon bestanden sein, aber es ist so.
Ja, aber das ist so. Also,
diese Situation valide. Geprüft zu werden und jemand guckt sich das an und gibt dir danach eine Note oder bewertet das, was du gemacht hast, irgendwie. Oh.
Ich kann das genauso wenig. Also ich würde gerne sagen, es ist für mich gar kein Problem, aber es wäre eine reine Lüge. Ich habe mit Prüfungen auch ein ganz, ganz großes Problem und gerade der Moment, wenn ich weiß, jetzt kommt es drauf an, da kicken diese irrationalen Gedanken wieder bei mir rein. Ich glaube, es ist auch nochmal so ein bisschen so ein Ding, der vielleicht auch noch von meiner Angststörung so ein bisschen noch so ein kleiner Teil, der da noch übrig ist. Also, dass dann so irrationale Ängste bei mir entstehen, zum Beispiel in Prüfungen, dann denke ich auf einmal, was ist denn, wenn ich genau jetzt krank werde und jetzt anfange zu kotzen, dann habe ich da jetzt... Also dann jetzt zählen diese 3 Stunden und dann verkackt. Oder wenn mir jetzt schlecht wird oder ich jetzt Durchfall kriege. Und dann macht mein Kopf so Klick, aber zack, zarab und dann wird mir schlecht.
Quatsch.
Dann wird mir
schlecht. Natürlich, oh Mann.
Und sowas und ich weiß auch noch, in meiner Englischprüfung habe ich so angefangen zu weinen, weil ich so Angst hatte, dass jetzt irgendwas passieren könnte, dass ich dann die ganze Prüfung verkackt hatte. Und das war mir auch nochmal so ein Erlebnis, habe ich gedacht, fuck, das kann ja wirklich auch passieren. Aber das sind eigentlich, so wie bei deiner Fahrprüfung, unberechtigte Ängste, weil man davor konnte man es die ganze Zeit.
Ja, voll.
Und das zeigt nur dieser Moment dieses Abrufens. Jetzt muss es funktionieren, dieser Gedanke, ich muss, mach dieses, ich ziehe zurück, ich kann gar nichts mehr.
Ja,
und dieses, voll. Man wird ja auch bewertet. Und ich glaube auch ein Problem ist, dass viele so Angst vor Prüfungen haben, weil du ja nie unbewertet eine Prüfung schreibst. Wie toll das wäre, würden wir in der Schule zum Beispiel oder als Kinder schon lernen, wir schreiben Tests und wir werden, keine Ahnung, schreiben jede Woche einen Test und wir werden aber nur einmal bewertet.
Ja.
Und dann jeden Monat 4 Prüfungen, aber nur eine wird bewertet, dann würden wir auch merken, ah, okay, wir können sowas schreiben, ohne immer diesen negativen Aspekt zu haben.
Dann ist immer gleich, weil es wird natürlich dann auch alles auf die Goldwaage irgendwie gelegt. Also,
alles.
Ja,
jeder
ja,
Satz.
Das verunsichert einen halt auch nochmal zusätzlich. Also wie oft ich mir schon in Prüfungen irgendwelche Sachen angeguckt habe und gedacht habe, ich weiß die Antwort auf jeden Fall. Aber weil irgendwie komische Multiple-Choice-Antworten formuliert wurden oder sowas oder die Frage komisch gestellt ist oder sowas, denke ich mir die ganze Zeit, aber ist das richtig? Ist das nicht so einfach? Kann das sein?
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Aber eigentlich ist es zu 100% richtig und ich weiß es von Anfang an, aber ich lasse mich da voll verunsichern dann.
Total. Ja. Also das ist, genau, man lässt sich verunsichern, man hat Angst, alles wird auf die Waage gelegt und man wird eben auch in jedem Falle bewertet am Ende und auch halt natürlich eher negativ und das ist ja auch wieder so ein Teil von unserem Bildungssystem. Man kriegt eher auch negatives Feedback, anstatt dass man es vielleicht positiv formuliert.
Ja, total.
Gerade bei Lehrerinnen, die eben älter sind und da nicht so pädagogisch wertvoll mit umgehen, aber ja, schön, dass wir da beide Angst haben und das beide gegenseitig verstehen
ja,
können.
Ja, finde ich gut.
Da
wollen wir
viele
an der Stelle gegen die Angst eine kurze Musiktherapie einlegen?
Dass wir ein bisschen locker werden und uns ein bisschen unser Puls wieder beruhigen kann.
Ja,
da
oder?
Jetzt, ja, ich finde, das ist ein gutes Ding. Wir haben ja schon gesagt...
Du hast vorher schon angeteasert, was du mitgebracht hast.
Bonzimmer.
Ne? Bonzimmer von Sixten und ich würde dann gerne von Toto Hold the Line machen. Das reicht, wenn du nachher einfach auf dieses Play-Zeichen drückst, aber erst den Jingle dann.
Alright,
genau, von mir gibt es von Toto Hold the Line, großartiger Song, wahrscheinlich der zweite oder drittbekannteste Song, den Toto jemals geschrieben haben. Banger-Song, hört euch mehr Toto an. Wenn ihr nur Afrika kennt, habt ihr richtig was verpasst in eurem Leben.
Ja, dann werden wir da jetzt mal reinhören und wünschen euch viel Spaß. Jetzt gibt's aber erstmal den kleinen Musik-Jingle.
Juhu!
Jetzt gibt's Musik auf eure schönen Ohren.
Musik.
Okay, let's go.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Let's go. So, das war von Toto Hold the Line. Und was sagst du jetzt,
zum Song,
wo du nochmal den Song gehört hast, der nicht Afrika ist und auch nicht Rosanna von Toto? Wie findest du
absolut
die?
Absolut bekannt.
Ja, kennst du, kennt man, oder?
Ich kenne ihn wieder, klar. Also wer den nicht kennt, der hat eine Bildungslücke.
Der ist auch lost, oder?
Der ist auch einfach nur lost.
Ja.
So, weiter geht's zu unseren Phobien. Wir hatten ja gerade nochmal über die soziale Phobie gesprochen. Und jetzt habe ich hier nochmal ganz kurz zusammenfassend nochmal recherchiert, ganz kurz, warum man denn eigentlich soziale Phobien entwickelt. Finde ich ja jetzt eigentlich ganz spannend. Wenn wir jetzt hier schon dabei sind, dann hauen wir jetzt mal die Fakten
interessant zu
raus.
Wissen jetzt. Ne?
Genau, weil das kommt nicht von ungefähr, sondern das hat erstmal auch ein bisschen was mit Vererbung zu tun. Das stand hier nämlich auch dabei. Das sind nämlich Veranlagungen. Untersuchungen zeigen nämlich, dass auch die genetische Veranlagung eine Rolle spielt, weil Menschen mit dieser Anlage zeigen in sozialen Situationen eine Art natürlicher Zurückhaltung oder sogar Hemmung, um besser vom Umfeld oder einer Gruppe aufgenommen zu werden. Also sie haben einfach Angst, dass sie nicht, wie sie sind, eben aufgenommen werden. Und wenn sie sich zeigen würden, hätten sie Angst, dass sie nicht angenommen werden. Und Kinder von sozialphobischen Eltern haben ein erhöhtes Risiko, in sozialen Situationen Angst zu spüren. Und die Hintergründe, wenn das jetzt nicht genetisch bei dir veranlagt ist, liegen oft in deiner Kindheit, wer hätte es gedacht.
Aha.
Wie ist die Verbindung zu ihren Eltern?
Sie doch mal.
Hören Sie mal raus, denn oft spielen nämlich entscheidende oder sozial belastende Situationen in der Kindheit oder in der Jugend eine ganz große Rolle. Das hätten wir jetzt natürlich nicht erwartet. Zum Beispiel, wenn Kinder gehänselt, abgelehnt, ausgedacht oder halt gemobbt wurden. Auch das Gefühl, in der Schule etwas Falsches gesagt zu haben, kann zu starker Verunsicherung, Selbstzweifeln und somit eben zu großen Ängsten führen. Scheidungen, Familienkonflikte oder die psychische Erkrankung eines Elternteiles sind ebenfalls eine der häufigsten Gründe für eine starke soziale Angst. So, sind wir schon wieder ein schickes Klüger geworden. Again what learned. Also Leute, schüchterne Menschen sind nicht gleich nur schüchtern, sondern die haben wahrscheinlich einfach mal was erlebt in ihrer Kindheit, was nicht so geil war eventuell.
Das ist immer ein bisschen gefährlich.
Genau, aber jetzt haben wir noch die letzten paar Phobien, der häufigsten Phobien.
Oh,
bist
okay.
du bereit?
Ja, gib her.
Okay.
Gib.
Und zwar, warte, ich muss mal ganz kurz hier. Batzi, Batzi, Bu, die Aviophobie.
Oh, das weiß ich, das ist die Flugangst.
Stop, boom, Boom, richtig.
Yeah, da gibt es ein tolles Lied von Marc-Uwe Kling, der über einen Terroristen mit Flugangst
wirklich?
Singt. Und der singt dann Flugangst, Aviophobie.
Ach geil, und daher wusstest du das?
Ja.
Stark. Ja genau, ganz einfach. Weiter geht's mit der nächsten, nicht von der, genau, von der Aviophobie, fliegen wir mal direkt zur Archaon, warte, Archan?
Talahun?
Darfst jetzt mal nur das Wort vorlesen, ohne den Inhalt der Phobie.
Ja, das hatten wir aber auch schon, das ist die Arachnophobie.
Hatten wir.
Das ist die Angst vor Spinnen.
Ja, die Arachnophobie, stimmt, das ist die Tierangst. Mhm. Die, genau, die ist auch eine der öftesten. Und dann die Dentophobie. Was denkst du, was ist das?
Dento?
Ja, Dento.
Klingt wie irgendwas mit Zähnen. Also
genau, Dentodant oder so, ist auch eine Zahnpasta.
Dentogard, kann das sein? Dento. Eher sowas? Oder
ja.
Dentagard oder so?
Ja,
auf jeden Fall, also Dento ist irgendwas mit Zähnen. Das ist entweder die Phobie gebissen zu werden oder sowas vielleicht.
Oder?
Oder vor Zähnen an sich, wenn man Zähne eklig findet oder sowas. Gibt es Leute, die finden Füße eklig? Es gibt vielleicht auch Leute, die finden Zähne eklig. Oder haben sie Angst, dass ihnen irgendwo Zähne wachsen oder sowas?
Das war jetzt gar nicht schlecht. Du hast gut abgeleitet. Aber es hat eher was, also aber war es richtig? Die Angst vorm Zahnarzt.
Vom Zahnarzt.
Du hast so krass Angst vorm Zahnarzt, okay. Ist das nicht in Griff.
Ja, das haben viele Leute. Meine Mama hat das auch auf jeden Fall. Und also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Fan vom Zahnarzt.
Ah, okay.
Ich finde das irgendwie, also ich finde das zum einen, finde ich das irgendwie unangenehm, wenn mir jemand so im Mund rumarbeitet.
Ja.
Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind mir auch Zahnärzte suspekt.
Zahnärzte haben oft sowas, die sind so ein Sunny Boy.
Ja.
Lachen sehr viel, zeigen auch sehr gerne ihre sehr weißen Zähne und sehen immer ein bisschen geleckt und sehr reich aus.
Meine ehemalige Mitbewohnerin ist inzwischen Zahnärztin und die war echt, also die mochte ich sehr, sehr gerne, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich kann immer nicht nachvollziehen, warum man denn Zahnmedizin studiert und wieso man denn unbedingt den Leuten in ihren ekligen, fauligen Zähnen rumarbeiten möchte.
Vor allem, wie kam es dazu, dass du irgendwann in deiner Kindheit gesagt hast, Mama, Papa, ich mag unbedingt Zahnarzt werden. Also das hat mich schon immer interessiert, Zähne.
Ich glaube, das ist bei vielen auch eher andersrum so, dass Mama und Papa sagen, wer Zahnarzt, weil man hat schon eine Praxis oder sowas. Yeah. Weißt du? Also ich habe zumindest einen Schulfreund von mir, der ist Zahnarzt geworden oder hat zumindest Zahnmedizin studiert. Ich weiß gar nicht, wie weit er ist inzwischen, weil sein Vater eine Praxis hat und
ja,
er die halt irgendwann übernehmen sollte dann. Aber
dann ist es mir erst recht unsympathisch, weil ich finde immer, wer hat doch einfach, was du willst und nicht das, was deine Eltern wollen. Aber vielleicht ist das jetzt auch so ein Ding, wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel Zahnärzte wären. Sie würden sagen, hey Noemi, wir sind super stolz auf dich, mach das doch auch dann. Würde ich wahrscheinlich trotzdem sagen, nee.
Du wärst bestimmt so eine tolle Zahnärztin.
Ich wäre, glaubst du, meinst du das gerade ernst?
Bestimmt. Bei dir hätte ich, glaube ich, keine Angst.
Okay,
ja.
Das ist schon mal gut. Ja, vielleicht wäre ich eine gute Zahnärztin. Ich wollte früher ja immer Kinderärztin werden. Aber
auch spannend.
Ich habe ja Angst vor Blut.
Schwierig.
Scheiß dann. Bisschen rein, gell?
Ja, bisschen Kacke dann.
Bisschen Kacke. Ja, vielleicht, weißt du, vielleicht werde ich irgendwann mal Psychiaterin. Wenn ich jetzt schon so viel über Phobien gelernt habe.
Ja, bist du Angstexpertin.
Angstexpertin, vor allem, es kommt bestimmt gut, wenn ich sage, Leute, Garantie, ich verstehe euch, ich hatte das auch. Ich kann,
trust me, I feel you.
Trust me, I feel you, das ist das Slogan. Trust me, I feel you. Ich bin selber psychisch angeknackster Mann. Komm zu mir.
Das ist sehr gut.
Aber eigentlich ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht schlimm, also nicht dumm, wenn man zu jemandem geht, der da einen gut verstehen kann.
Der sich da auskennt vielleicht.
Naja gut, anyways, es geht weiter von der Dentophobie zu der letzten und zwar die Emetophobie. Was glaubst du, was das ist?
Emetophobie?
Mhm.
Boah, da habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, was das bedeuten könnte.
Auch verbreitet. Sehr verbreitet, aber nicht so verbreitet. Aber
ja,
schon.
Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht.
Denk mal so ans, naja, was passiert, wenn einem schlecht ist?
Dann übergibt man sich und die finden das nicht gut, wenn man sich übergibt.
Ja.
Oder die haben Angst davor, sich zu übergeben.
Ja.
Aha, vielleicht von emittieren, was du im Englischen sagst, ja emit, wenn du irgendwas abgibst oder sowas.
Ja, es kann gut sein, dass
vielleicht
es
kommt das dann daher.
Ja, die haben einfach tierische Angst. Nein, wo tierische eher nicht, aber sie haben große Angst vor
Kotzi.
Vor Kotzi.
Aber selber kotzen oder vor fremder Kotze?
Selber. Auch vor anderer. Aber vor allem der Fakt, dass du selbst erbrichst, ist für sie sehr, sehr schrecklich.
Okay.
Die Kopplung von vegetativen Symptomen der Angst ist Übelkeit, Schwindel und Angst.
Und Angst.
Das ist schon mal gut. Und jetzt noch eine Dysmorphobie.
Dymso?
Mhm.
Dysmorpho steht da, ne?
Ich finde, so klingt besser.
Also ich schaue nur ungern in dein Laptop. Nee,
aber das
ich lese den Text drunter auch nicht.
Aber kann man auch Dysmorphophobie sagen.
Dysmorphophobie steht
kann
da, oder?
Kann sagen Dysmorphophobie, aber Dysmorphophobie klingt besser.
Ja,
was glaubst du, was es geht?
Ich denke, dass bei Dysmorph ist, also das Body Dysmorphia ist ja sowas, wenn du in den Spiegel guckst und du siehst dich anders, als du eigentlich bist. Also das sind ja die Leute, die in den Spiegel gucken und die sind eigentlich schlank oder normal und halten sich selber für sehr, sehr fett oder sowas dann. Also würde ich vielleicht auch schätzen, dass das was damit zu tun hat, irgendwie. Also, dass die Angst davor haben, dass ihr Körper sich verändert, vielleicht, oder dass sie zunehmen oder dass sie abnehmen oder so.
Ja, die haben einfach eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Und wenn sie in den Spiegel schauen, dann denken sie, manche Körperteile seien überdimensional groß oder zu klein oder haben Schönheitsmakel und die gehören dann, die Dysmorphophobie gehört zu der. Essstörung oftmals.
Okay, ja klar, das ergibt ja dann
genau.
Sinn.
Die
dass
gehen
das
Hand
zusammengehört.
In Hand.
Ja.
Hypochondrie kennen wir natürlich auch.
Ja, der Hypochonder ist der eingebildete Kranke.
Genau, er sieht immer das, er oder sie sieht überall Krankheiten und
ja. Das sind die Leute, die Husten haben, ihre Symptome bei Google eintippen und dann denken, sie haben Krebs.
Ja. Du kannst doch Kopfweh eingeben, Klassiker, Gehirntumor.
Ja.
Also Leute, einfach nicht googeln, das habe ich früher immer so gemacht, das war immer ein Fehler. Googelt niemals Symptome. Ihr sterbt nämlich in jedem Fall.
Also ihr könnt schon Symptome googeln, aber gebt nicht allzu viel darauf, was Google zu sagen hat.
Ja.
Hört euch lieber nochmal einen Arzt an und lasst euch dann da wirklich eine ernsthafte Meinung geben.
Ja, voll.
Es bringt euch auch nicht, Symptome zu googeln. Also selbst wenn ihr dann wisst, was das für Symptome sind, müsst ihr damit trotzdem einmal zum Arzt gehen danach. Also geht lieber gleich zum Arzt. Und dann sagt er euch, was zu machen ist und was hilft.
Nein, ja, geht zum Arzt, aber bitte nicht googeln, das ist immer keine gute Idee. Ja, und haben wir heute echt verrückte, wobei das waren nicht verrückte, das waren einfach die klassischsten Phobien heute mal angeguckt.
Das waren ganz typische Phobien eigentlich eher.
Tatsächlich, total. Aber es war auch nochmal spannend, jetzt nochmal die so ein bisschen im Überblick zu haben.
Würdest du abschließend sagen, dass du irgendeine Phobie hast? So?
Ja, also die, wo ich vorhin gesagt hatte, dass ich das hatte ich auf jeden Fall. Mhm. Momentan habe ich eine Phobie, das habe ich tatsächlich, glaube ich, und zwar wirklich die Angst vor der Höhe. Das ist bei mir echt sehr ausgeprägt.
Okay.
Also ich krieg schwitzige Hände, ich krieg Herzrasen und Übelkeit und Schwindel, wenn ich auf Treppen bin, die so hochgehen, sich zum Beispiel auch noch kringeln, so Wendeltreppen oder sowas.
Wo man so durchgucken kann,
genau,
nach unten, die so Stahlgitter sind nur oder sowas.
Da habe ich so Angst, dass ich auch nicht höher kann. Oder eben auf hohen Türmen stehen, kriege ich auch so Symptome.
Bist du schon mal geflogen?
Nein, bin ich auch noch nicht.
Meinst du, das wäre dasselbe? Weil, ich kenne viele Leute auch, die Höhenangst haben, aber bei denen kommt das total drauf an, wie sich diese Höhe äußert, weißt du? Also, Lea zum Beispiel kann auch nicht so gut mit Höhe, die hat aber mal, die war mal so Paragliden und die hat gemeint, das hat ja gar nichts ausgemacht. Paragliding war wohl total cool. Aber irgendwo zu stehen, oben und runter zu gucken, findet sie ganz schlimm.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Es hat immer sehr damit mit der Art der Höhe zu tun.
Ja.
Bei mir ist es nicht das Problem unbedingt die Höhe, wie tief es runtergeht, aber das ist auch schon sehr kritisch. Sondern bei mir geht es eher darum, wenn ich weiß, ich muss diese Treppe dann eben wieder hoch oder runter gehen. Das finde ich eher viel schlimmer. Oder wenn es eben an allen Seiten steil runtergeht. Weil wenn ich jetzt an einem Abgrund stehen würde, ging es mir auch sehr schlecht, aber das würde noch viel mehr gehen, anstatt wenn ich jetzt irgendwie auf einem Berg stehe. Und an allen Seiten geht es tief runter, ja. Das und gerade so mit Treppen finde ich ganz schlimm. Und ich habe auch kurz geschaut, wie es heißt. Das heißt Akrophobie. Das ist jetzt.
Akro.
Das hatten wir aber vorhin eigentlich auch schon.
Nee, hatten wir nicht. Wir hatten Agoraphobie.
Ah, okay, das klingt ähnlich. Ja, das ist jetzt diese überdimensionale große Angst vor Höhe. Spannend. Und was glaubst du? Hast du eine Phobie?
Ich glaube, ich hatte früher krasse Höhenangst, die habe ich aber nicht mehr.
Aber wie hast du die wegbekommen?
Keine Ahnung.
Tamam.
Ich bin Riesenrad gefahren.
Damn, einfach so, mit Höhenangst.
Ja, ich war ein bisschen betrunken auf dem Volksfest und habe mich breitschlagen lassen, Riesenrad zu fahren. Dann war ich oben und habe irgendwie gedacht, ach Mensch, eigentlich gar nicht so schlimm.
Ach, krass.
Und aber was ich auf jeden Fall noch so habe, ist so eine Angst vor Ablehnung oder sowas. Also ich bin ein krasser People-Pleaser, weil ich einfach überhaupt nicht gut damit umgehen kann, wenn Leute mich nicht mögen. Weil ich irgendwie immer denke, eigentlich, ich möchte niemandem was Böses tun, ich möchte irgendwie mit allen gut auskommen. Und deswegen Ja, habe ich halt aber trotzdem dann so diese Angst doch immer im Hintergrund so ein bisschen, was, wenn das dem nicht gut gefällt, was ich gerade mache oder sage oder sowas.
Ja, voll.
Aber das ist, glaube ich, auch sowas, was jeder Mensch irgendwie zu einem gewissen Ausmaß hat, denke ich.
Ja, die manchen halt viel mehr, die manchen viel weniger, aber das gehört über, also als Überthema gehört es wahrscheinlich zur sozialen Angst dazu.
Ja, aber
trotzdem, jeder hat so seine Angst, die berechtigt ist oder eben auch nicht. Mhm. Aber man kann immer lernen, damit umzugehen. Da hast du recht.
Das ist doch ein schöner Schluss, finde ich.
Sehe ich auch so.
Wir bedanken uns wieder herrlich, dafür, dass ihr uns beim Ängsteraten zuhört.
Ja, mal eine spannende Folge einfach mal.
Ja, bewertet den Podcast auf Spotify, schreibt einen Kommentar und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Jung und unzensiert. Zensiert. Der Laber-Podcast über Gott und die Welt.
Mit Ole.
Und mit Noemi.
Alles klar.
Live im Radio. Und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wow.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.